Ja, himmlischer Vater, wir wollen jetzt auch zu den Füßen von Jesus sitzen, hören, was du zu sagen hast, Herr. Wir wollen dich bitten, dass du zu uns sprichst. Und wir haben gehört in deinem Wort, dass dein Wort die Wahrheit ist, die uns heiligt. Das wollen wir erleben und darauf wollen wir vertrauen, dass dein Wort Kraft hat, uns zu reinigen, uns zu stärken. Das brauchen wir auch, Herr. Und so beten wir um Erkenntnis durch deinen Heiligen Geist, wenn wir uns diesem Kapitel widmen, das so tief ist wie das tiefste Meer, Herr. Dass du uns doch wenigstens ein paar Zentimeter eintauchen lassen darfst, dass wir etwas davon mitnehmen und gestärkt werden in unserem Glauben. Amen. Ja, ich dachte, ich starte mit einem Gefühl, das jeder von euch wahrscheinlich kennt. Man kennt es aus verschiedenen Situationen. Ich kenne es, wenn man im Urlaub ist und so in Frankreich oder in Italien irgendwo, wo die Sonne scheint und man macht dann so einen Stadtbummel, zieht so durch die Gässchen hindurch. Vielleicht habt ihr das ja gerade erlebt letzte Woche oder werdet ihr es diese Woche noch erleben. Und da ist Trubel, da ist Hitze, da ist Eisessen, da ist Geschrei, Kinder und Bazar und Markt und was weiß ich. Aber dann gibt's da wie in jedem kleinen italienischen Dörfchen eine Kirche, eine Kapelle. Und dann, weiß nicht, wie es euch geht, ich will da halt dann immer reingehen. Ja, einfach mal, lass uns mal in die Kirche gehen. Und dann dieser Moment, wenn man durch diese schweren, quietschenden Tür hindurchgeht, das ist das Gefühl, was ich beschreiben möchte. Ich kann es nicht wirklich beschreiben. Es ändert sich die Luft, es ist kühler, man wird plötzlich etwas ehrfürchtiger, weil man irgendwie merkt, ich bin hier jetzt woanders, aus dem Trubel, aus dem Alltag, in die Stille, in das Heilige eingetreten. Plötzlich, ja, sind die Schritte irgendwie so lauter. Plötzlich will man nichts Falsches sagen, keine falsche Bewegung machen. Kindern macht nichts kaputt hier, ja. Wir gehen jetzt mal hier durch diese heiligen Räume in Ulm, im Munster kann man das auch machen. Das ist irgendwie so geheimnisvoll, ehrfürchtig, staunend und doch irgendwie fühlt man sich wohl. Ich weiß jetzt nicht, ob das auch dein Gefühl trifft, wenn du in so eine Kirche gehst. Ich versuche nur etwas zu beschreiben, was wir jetzt auch erleben dürfen, wenn wir sozusagen die Türen öffnen, um in dieses Kapitel einzugehen. Johannes, Kapitel 17. Ihr merkt, eigentlich ist die Entdeckungsreise des Johannes-Evangeliums schon vorbei. Aber ich konnte mich nicht trennen von ihr. Ich musste noch weitermachen. Es gibt noch so viel Schönes dort zu entdecken. Und ich dachte, dieses heilige Kapitel möchte ich uns nicht vorenthalten. Ich habe mich, ja, schier nicht rangetraut, aber ich dachte doch, ich möchte es wagen. Heute und nächste Woche, Johannes, Kapitel 17. Warum ist es so heilig und so ehrfurchtsvoll und so besonders? Weil wir Jesus beim Beten belauschen dürfen. Wir dürfen Jesus belauschen beim Beten. Wir dürfen zuhören, wie Jesus selbst betet. Wenn das nicht was Besonderes ist, ich weiß nicht, was dann besonders sein soll im Leben. Wie der Sohn Gottes zu seinem himmlischen Vater redet und in tiefster Intimität betet. Und was er betet, das dürfen wir hier entdecken. Ich möchte euch kurz einige Zeilen vorlesen von einem katholischen Priester, der ein gutes exegetisches Buch geschrieben hat über das Johannesevangelium, Romano Guardini, Deutsch-Italiener. Der hat versucht, auch mit Worten zu beschreiben, wie ehrfurchtsvoll Johannes 17 ist. Er schreibt, es ist eines der heiligsten Stücke des Neuen Testaments. Der Leser möge es mit der Kraft des Geistes und mit der Innigkeit des Herzens lesen. Jetzt ihr habt es vielleicht schon beim Vorlesen gehört und auch wenn ihr es durchlest, dann denkt man manchmal so, genau das, was er jetzt beschreibt. Da kommen die Gedanken nicht einer nach dem anderen. Nach weil und also, da waltet nicht die gewöhnliche Logik des Nacheinander, sondern eine verwickeltere oder auch einfache, wie man will. Ein Gedanke taucht auf und versinkt wieder. Ein zweiter kommt und verschwindet und der erste steigt neu auf. Der Ursprung, aus dem sie hervorgehen und die Einheit, in der sie laufen, liegen nicht auf der Fläche, sondern tief drunten. Da entfaltet sich nicht ein erster Gedankenansatz nach seinen verschiedenen Folgerungen, sondern eine mächtige Grundwirklichkeit. Eine Wahrheit, eine Fülle des Herzens öffnet sich, dringt durch, sinkt wieder zurück, erhebt sich neu. Es ist wie der Wellenschlag eines tiefen Meeres. Fühlt ihr die Urlaubsstimmung? Italienisches kleines Kirchlein, Meer, wir sind voll im Sommer und dürfen dieses heilige Kapitel anschauen. Der letzte Satz, den er schreibt, ist der Punkt, von dem alles kommt. Und wohin alles geht, ist die Einheit Jesu Christi des Sohnes mit dem Vater. Jesus beim Beten belauschen. Man kann versuchen, das Kapitel in drei Teile aufzuteilen. Die ersten 5 Verse, wo Jesus für sich selbst betet, verherrliche mich, damit ich dich verherrliche. Und dann ab Vers 6 betet er für seine Jünger, und zwar für die unmittelbar um ihn seienden 12 Jünger. Die sind damit gemeint in erster Linie. Und am Ende, ab Vers 20, wenn ihr da mal hinschaut, das finde ich ganz bemerkenswert. Denn da sagt er, dass er nicht nur für die 12 Jünger betet. Ich bitte aber nicht allein für sie, die 12, sondern auch für die, die durch ihr Wort, also durch das Wort der Apostel, an mich glauben werden. Und es gibt ja viele Geschichten in der Bibel, wo wir dann sagen, ja, das gilt für die Jünger, aber wir sind ja heute auch Jünger, dann gilt es auch für uns. Und wir dürfen auch diese Anwendung machen, so auf uns heute. Aber hier steht wortwörtlich drin, dass wir gemeint sind. Denn wir sind durch die Worte der Apostel zum Glauben an Jesus gekommen. Das heißt, Jesus betet hier für dich. Man kann es nicht unmittelbarer sagen, Jesus betet hier auch für dich. Allerdings, diesen Teil des Gebets habe ich mir dann für nächste Woche aufgeteilt. Da müsst ihr dann wiederkommen, wenn ihr im Urlaub seid, im Kirchlein oder am Strand, dann müsst ihr es halt nachhören. Es ist auch als das hohe priesterliche Gebet von Jesus in die Geschichte eingegangen, vielleicht steht es auch in eurer Bibel als Überschrift so drüber, weil Jesus eben so für uns betet wie ein Priester. Fangen wir mal ganz vorne an, da sagt Jesus, er hob seine Augen auf und betete. Ich habe hier immer so Bilder dabei von Jesus, wie wir uns vielleicht ihn vorstellen, wie er gebetet hat. Und wir beten ja oft, sagen den Kindern, ja, falte deine Hände, schließe die Augen und ja, sei ganz eng und streng und ernsthaft und ehrfürchtig. Die Gebetshaltung von Jesus war eigentlich so. Des frommen Juden war auch so. Paulus sagt im Neuen Testament, wenn ihr in der Gemeinde betet, sollen die Männer die Hände erheben. Es hat nichts mit Charismatischsein zu tun. Es ist sehr biblisch. Um uns öffnen für Gott und unser Angesicht nach oben wenden. So betet Jesus auch. Und er sagt, meine Stunde ist gekommen. Wisst ihr noch im Johannesevangelium, das war immer wieder auch Thema, wenn man das durchliest. Ganz am Anfang bei der Hochzeit zu Kana sagt er zu Maria, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Immer wieder sagt er, meine Stunde ist noch nicht gekommen, meine Stunde ist noch nicht gekommen. Jetzt ist die Stunde gekommen. Der Höhepunkt ist gekommen. Und es beginnt ja hier, dieses Gebet ist ja direkt vor der Passion von Jesus Christus. Direkt vor seiner Gefangennahme, vor seinem Leiden, vor seiner Kreuzigung, vor seiner Auferstehung, die eben der Höhepunkt ist der Verherrlichung Gottes, des Sohnes Jesus Christus. Seine Stunde ist also jetzt gekommen und jetzt betet er zu seinem Vater inniglichst. Der Sohn betet zum Vater und wir können das Gebet nicht eins zu eins nachbeten, da kommen wir gleich noch dazu, das wäre komisch. Aber wir sehen, wie Jesus betet. Er betet zum Vater. Er spricht ihn an mit Vater 6-mal in diesem Gebet, ruft er ihn als Vater an, 2-mal noch mit einem Adjektiv davor, einmal gerechter Vater und einmal heiliger Vater. Vielleicht klingt das für euch ein bisschen komisch oder ungewohnt, aber ich darf euch ermutigen, auch euer Gebetsleben vielleicht auch davon mal beeinflussen zu lassen. Wenn wir werden wollen wie Jesus, können wir ja mal beten wie Jesus, kannst du ja mal diese nächsten 2 Wochen, wo es um dieses Gebet geht, statt immer, weiß nicht, wie du betest, guter Gott, lieber Gott, himmlischer Vater, ist auch alles fein, alles in Ordnung, Jesus, Herr, aber vielleicht bewusst mal diese Woche heiliger Vater. Vielleicht auch in dieser Gebetshaltung. Boah, das ist eine Challenge für euch, gell? Challenge. Heiliger Vater. Und dann beten. Gerechter Vater. So betet Jesus. Und eines von den Hauptworten, das fällt vielleicht nicht sofort aus, aber wenn man das liest und liest und versucht, da so zu verinnerlichen, dann sehen wir hier, dass eines der wichtigsten Verben, was passiert oder was er betet, ein Tunwort, ist geben. Und es ist so spannend, darauf zu achten, wer hat wem was gegeben, wer gibt wem was zurück und so weiter. Es ist ein Geben und ein Nehmen zwischen Vater und Sohn und Jesus gibt auch seinen Jüngern was und hat ihnen was gegeben. Also Gott ist ein gebender Gott, ein schenkender Gott. Das kommt hier sehr, sehr oft vor, 17 Mal. Und das Schönste daran finde ich, dass wir als seine Jünger eine Gabe sind vom Vater an den Sohn. Er sagt mehrfach, die Menschen, die Jünger, die du mir gegeben hast, sie sind dein und sie sind mein. Das ist sowieso dieses Wunder auch der Einheit, der Trinität zwischen Vater, Sohn, Heiliger Geist, was wir hier auch sehen dürfen. Was dem Sohn gehört, gehört dem Vater und die sind eins. Aber wir sind, und das haben wir letzte Woche auch schon gehört, Geschenke des Vaters an den Sohn. Hast du schon mal so über dein Leben nachgedacht als Christ, als Kind Gottes, dass du aus der Hand des Vaters ein Geschenk bist an den Sohn? Wie besonders ist das? Und dann ist natürlich ein wichtiges Wort in diesem Gebet die Herrlichkeit. Verherrlichen, Herrlichkeit. Ein Riesenwort mit so viel Gewicht. Und das ist auch das Erste, was Jesus eben auch betet. Verherrliche mich. Ich lese es nochmal kurz direkt am Anfang. Also er sagt, Vater, die Stunde ist da. Verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrliche. Und in Vers 5, ich habe dich verherrlicht auf Erden und das Werk vollendet. Also ich habe alles erledigt hier. Ich habe dir Ehre gemacht, ich habe dich verherrlicht, was du gemacht hast. Und nun, Vater, verherrliche du mich bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, ehe die Welt war. Wir sehen ja etwas von dem, was wir vorher auch gesungen haben, dass Jesus Christus ja eben mit dem Vater und dem Heiligen Geist eine Einheit ist. Und die sind in einer Herrlichkeit unbeschreiblich, von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und diese Herrlichkeit hat Jesus Christus verlassen. Ein Stück weit abgelegt, um einer von uns Menschen zu werden, ein ganz normaler Mensch und doch Gott bleibend. Und diese Herrlichkeit wird er bald wieder bekommen, aber erst nach dem Leiden, nach dem Auferstehen und dann aufgefahren in den Himmel wieder zurück in die Herrlichkeit. Was heißt es, jemanden zu verherrlichen? Was heißt es, wenn Jesus sagt, verherrliche mich? Verherrliche mich. Ist so ein Begriff, Herrlichkeit, verherrlichen. Das ist auch in unserem Sprachgebrauch, im christlichen Jahr, das sind wir so drin vielleicht, wenn du schon immer irgendwie gläubig bist oder schon lange Christ bist. Aber was bedeutet das eigentlich? Es ist wichtig, dass wir da immer wieder auch drüber sprechen. Die Herrlichkeit Gottes ist das, was er ausstrahlt. Seine Schönheit, seine Majestäthaftigkeit, seine Größe, sein Abglanz, sein strahlendes Licht. Das griechische Wort ist Doxa, daher kommt die Doxologie, die Anbetung, die Verherrlichung. Und Hebräisch, das Wort der Herrlichkeit, Kavod müsst ihr euch nicht merken, aber was ihr euch merken dürft, ist, was es eigentlich bedeutet im buchstäblichen Sinne, nämlich Gewichtigkeit, könnte man sagen. Also Gott Ehre geben oder jemandem Ehre geben heißt jemandem Gewicht geben. Man könnte sagen, Gott ist schwer. Gott ist kein Leichtgewicht. Mit Gott kann man auch nicht leichtfertig umgehen. Gott ist heavy, schwergewichtig, fast schon erdrückend schwer. So ist Gott in seiner Herrlichkeit. Vielleicht kann man es vergleichen mit der Sonne. Die ist jetzt sehr weit weg und die sieht immer sehr klein aus, aber wir wissen, die ist sehr groß und die ist auch sehr schwer. Und es ist sehr schön, sich in die Sonne zu legen und die Sonne zu erleben. Und sie bringt Wachstum hervor und Leben hervor und Wärme hervor. Wir wissen aber auch, allzu lange sollte ich nicht direkt in die Sonne schauen und ich sollte mich auch nicht zu lang in Italien an den Strand in die Sonne legen. Sonst habe ich einen Sonnenbrand. Und so ist es vielleicht mit Gott, der ist so groß und er ist so herrlich, hat auch Gewicht. Und wenn ich jemanden verherrliche, dann sage ich gebe dir Gewicht in meinem Leben. Dein Wort hat Gewicht. Was du sagst, hat Gewicht, hat Einfluss in meinem Leben. Lass ich Raum dafür. Du bist wichtig, gewichtig. Hat Gott Gewicht in deinem Leben? Und man könnte das vielleicht auf ganz einfacher Sprache versuchen zu sagen, wenn ich will, dass jemand verherrlicht wird, dann will ich, dass der groß rauskommt. Ich kann also sagen, Jesus betet hier zum Vater. Wir können es ja mal direkt versuchen, so einzubauen. Vater, die Stunde ist da. Lass mich groß rauskommen, dein Sohn. Damit ich dich groß rauslassen kann. Groß rauskommen lassen kann. Ich habe dich groß rauskommen lassen auf Erden, Vers 5. Und das Werk vollendet, das du mir gegeben hast. Und nun, Vater, lass mich groß rauskommen. Damit die Herrlichkeit, die ich hatte, ich wieder haben werde. Also, dass jemand groß rauskommt. Das ist, denke ich, kann man sagen, jemanden verherrlichen. Aber ich weiß nicht, wie es dir geht, wenn, jetzt stell dir mal, also, deswegen ist das Gebet auch nicht zum Nachbeten geeignet, also die ersten 5 Verse auf jeden Fall nicht. Wäre ein bisschen komisch, wenn ich Gott den Vater bitten würde, verherrliche mich, wie ich dich verherrliche und vor allen Dingen mit der Herrlichkeit, die ich schon mal bei dir hatte. Lass mich groß rauskommen, Gott. Das ist ja manchmal das, was wir so, ja, uns irgendwo wünschen oder manchmal auch insgeheim vielleicht als Menschen wollen. Wir wollen groß rauskommen, wir wollen die Macht haben, wir wollen die Ehre haben, wir wollen das Ansehen haben, die Herrlichkeit haben. Und wenn jemand so beten würde oder sich so verhalten würde oder so reden würde, dann würden wir sagen, der ist ein bisschen egoistisch, egozentrisch, der will sich selbst verherrlichen. Das ist doch anmaßend, wenn jemand sowas macht. Stimmt. Es sei denn, dieser jemand ist tatsächlich das Zentrum des Universums. Weil dann ist es ja nur gerechtfertigt, wenn sich auch alles um ihn dreht. In der ganzen Bibel, das ist ja nicht nur in diesem Kapitel, lesen wir von der Ehre Gottes als das höchste Gut und das Wichtigste, worum es geht. Ja, worum es Gott selber geht, ist oft seine eigene Ehre. Dann denke ich, Gott, du bist ein bisschen egozentrisch oder so. Aber nein, es macht ja Sinn. Denn er ist das Zentrum des Universums. Und alles dreht sich um ihn. Und da ist es nur angemessen für ihn, wenn Jesus betet, verherrliche du mich, damit ich dich verherrliche, damit du groß rauskommst. Und das ist auch ein Unterschied zwischen uns Menschen, wie wir uns denken, wie wir an Ehre und Ruhm kommen. Wir wissen, bei Jesus Christus ging es zuerst durch das Leiden und Sterben hindurch und dann zur Verherrlichung. Das dürfen wir also auch nicht übersehen. Und jetzt hat Jesus Christus diese Herrlichkeit vom Gott verlassen und wurde ein Mensch. Und wir sahen jetzt seine Herrlichkeit, haben wir in Johannes Evangelium gesehen, voller Gnade und Wahrheit. Und in den nächsten Versen, da sagt Jesus, wie er den Menschen den Namen Gottes offenbart hat. Man könnte jetzt genauso gut noch mal eine halbe Stunde über den Namen Gottes reden. Wie gewichtig der ist, wie heilig der ist. dass Gott uns seinen Namen gibt und was Jesus bedeutet, das möchte ich jetzt an der Stelle mal auslassen. Aber Jesus hat uns Gott geoffenbart. Das ist der Punkt. Jesus, in anderer Sprache, Jesus hat uns gezeigt, wer Gott ist. Das heißt, wenn du wissen willst, wer Gott ist und wie Gott ist, dann musst du auf Jesus schauen. Und Jesus zu kennen ist Leben. Das ist das ewige Leben, dass sie dich, den allein wahren Gott, kennen und mich, Jesus Christus, den du gesandt hast. Wer den Sohn hat, hat den Vater. Und Jesus sagt, niemand kommt zum Vater, denn durch mich, der Vater und der Sohn sind eins. Und die Jünger, die sind jetzt eben Geschenke des Vaters an den Sohn. Und der Vater hat Jesus Wort gegeben und Jesus hat diese Worte weitergegeben an seine Jünger. Und diese Jünger, so lesen wir es in den Versen, haben diese Worte bewahrt, sagt Jesus. Sie haben sie angenommen, sie haben den Worten Glauben geschenkt, Vertrauen geschenkt. Und das, obwohl das so 12 Pappnasen waren, wir haben das ja schon gesehen. Jesus sagt es hier, sagt, die haben mein Wort bewahrt und gehalten, wohl wissend, dass Petrus ihn verleugnen wird. Darüber haben wir ja vor einigen Wochen gesprochen und davon gehört. Alle sind sie bei ihm und Jesus hat sie bewahrt, bis auf den Sohn des Verderbens, bis auf Judas. Denn so war es auch vorherbestimmt und geschrieben schon im Alten Testament. Jetzt gibt es zwei Bitten, die Jesus eben für diese Jünger betet. Natürlich dürfen auch wir uns hier angesprochen fühlen. Erst recht dann ab Vers 20, aber hier auch gerne schon. Jesus sagt, bewahre sie. Jesus betet um die Bewahrung seiner Jünger. Das sind die Verse 11 und 12. Ich bin nicht mehr in der Welt, sie aber sind in der Welt. Und ich komme zu dir. Es ist wie so ein Abschiedsgebet. Vater, du hast mir diese Menschen anvertraut und ich habe auf sie aufgepasst. Jetzt gehe ich wieder weg. Bitte passt du weiter auf sie auf. Heiliger Vater, erhalte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, dass sie eins seien, wie wir. Das Gebet um Einheit, da geht es dann nächste Woche drum. Solange ich bei ihnen war, erhielt ich sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie bewahrt und keiner von ihnen ist verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit die Schrift erfüllt werde. Und Vers 15, ich bitte dich nicht, dass du sie aus der Welt nimmst, sondern dass du sie bewahrst vor dem Bösen. Sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Also du bist als Jünger Jesus in der Welt. Und Jesus wird dich da nicht rausholen. Ja? Er bittet nicht, dass man jetzt einfach schwuppdiwupp, alles ist gut und wir sind schon direkt im Himmel und alles easy und peasy. Er wird uns da nicht herausholen. Aber er betet, dass er uns bewahrt vor dem Bösen, vor dem Übel, vor der Sünde, vor dem Teufel, vor dem Bösen. Jesus betet um Schutz für uns. Und manchmal denke ich mir, ja, wo ist es? Ich erlebe das gar nicht. Es gibt ja trotzdem, ich erlebe trotzdem so viel Böses und so. Ja, aber hast du dir schon mal die Frage gestellt, wie viel Böses du erleben würdest, würde Jesus nicht für dich beten? Das wissen wir ja gar nicht. Wir wissen ja gar nicht, wie viel Böses Jesus von uns jeden Tag abhält schon. Denn er betet für uns. Und was auch immer du vielleicht Böses durchmachst und was auch immer gerade für eine Mauer vor deinem Leben steht oder für Schwierigkeiten in deinem Leben sind, Jesus betet dafür. Jesus weiß darum und er betet für dich um Bewahrung. Auch wenn die Welt dich hasst. Und das ist auch eine Wahrheit, die wir als Christen uns wissen, verinnerlichen dürfen. Wenn wir Jesus nachfolgen, wird es nicht allen gefallen. Wenn du everybody's darling bist und jeder dich lieb hat, musst du dich fragen, was du falsch gemacht hast. Ebenso musst du dich natürlich auch fragen, was du falsch machst, wenn jeder dich hasst und keiner dich mag. Musst du dich, also wir suchen das nicht. Wir sagen nicht, je mehr Leute mich hassen, umso ein besserer Christ bin ich. Nein, wir leben einfach und wollen Jesus nachfolgen, aber wir müssen damit rechnen, dass wir auch Widerstand erleben und dass die Welt uns ihren Widerstand spüren lässt und ihren Hass spüren lässt. Das ist integraler Bestandteil von einem Nachfolger von Jesus. Das heißt, es gehört dazu, laut Jesus. Davor bewahrt er uns nicht, aber in dem bewahrt er uns. Und das dürfen wir wissen, denn auch die Welt hat Jesus gehört. gehasst. Warum sollten wir als seine Diener da ausgenommen sein? Und das nächste, was er betet und letzte, heilige sie, Vers 17. Heilige sie in der Wahrheit. Dein Wort ist die Wahrheit. Hier habt ihr eine der Antworten auf die große Frage, was ist wahr? Wer oder was ist Wahrheit? Jesus sagt, ich bin die Wahrheit. In Kapitel 14. Und hier sagt Jesus, dein Wort ist Wahrheit. Wir wissen, am Anfang war das Wort, Jesus ist das Wort. Jesus ist die personifizierte Wahrheit. Und was die personifizierte Wahrheit sagt, Jesus, das ist wahr. Und wir haben dokumentiert, was Gott sagt in der Bibel. Das heißt nicht, dass alles, was einer über die Bibel sagt oder ein Prediger aus der Bibel sagt, automatisch eins zu eins die Wahrheit ist. Aber das heißt, dass sein Wort Wahrheit ist. Und deswegen, wenn wir uns heiligen wollen, wofür Jesus betet, heilige sie, wodurch in der Wahrheit, also die Wahrheit ist ein Mittel, uns zu heiligen, dich zu heiligen, dann müssen wir die Wahrheit und das Wort kennen und verinnerlichen und lieben und ehren und schätzen. Damit ist diese Wirkung entfaltet in unserem Leben. Und deswegen ist es immer wieder auch eine Erinnerung an uns, dass wir müsst überlegen, Jesus hat ja 1000 Gebetsanliegen hier reinpacken können in den letzten Momenten vor seinem Leben. Was sind die Prioritäten, die Jesus hier setzt in seinem Gebetsleben, in diesem Moment? Er betet um Bewahrung vor dem Bösen, er betet um Heiligung seiner Jünger in der Wahrheit. Und wenn Jesus das so wichtig ist, dass er das in diesem Augenblick betet, dann sollten wir das ernst nehmen und auch wichtig nehmen. Ebenso wie das Gebet um Einheit, was nächste Woche kommt. Aber halten wir das mal fest. Wir dürfen heilig sein. Letzte Woche hat Miguel euch gefragt, wer von euch ist heilig und untadelig? Und alle haben gezögert. Und dann hat er nochmal erklärt, dass wir durch Christus Jesus geheiligt wurden. Das sagt Jesus hier auch. Ich habe mich für euch geheiligt. Und dann, ja, dürfen wir doch unsere Hand heben und sagen, jawohl, Amen, ich bin heilig. Das heißt, ich gehöre heilig. Man muss es erklären, so wie wir verherrlichen. Heilig sein heißt zu Gott gehören. Heilig sein heißt nicht, ich habe heilige Schein und ich bin immer, mache immer alles nett und richtig. Heilig heißt, ich gehöre zu Gott. Ein Gegenstand, ein Leuchter im Alten Testament, ein Kronleuchter, war heilig. Nicht, weil der irgendwie so toll und heilig war, sondern weil man gesagt hat, das ist ein Gegenstand, der ist abgesondert für den Dienst im Tempel. Der ist nur dafür da, der gehört zum Heiligtum dazu. Der ist heilig. So wie ein Tag, der Sabbat, heilig sein kann. Ein besonderer Tag. Anders als die anderen sechs. Und so sind wir anders. Durch Jesus abgesondert, herausgerufen worden aus der Welt, zu ihm jetzt gehörend. Und so dürfen wir mehr und mehr entsprechend leben. Das heißt, heiliger. Mehr und mehr auch so leben, was wir sind. Wir sind heilig und wir dürfen mehr und mehr so leben. Durch das Wort der Wahrheit. Es ist für mich ein bisschen unbefriedigend, dieses Kapitel, wie gesagt, dieses Meer von Wahrheiten mit euch in dieser Kürze durchzugehen. Aber ich ermutige euch jetzt doch einfach diese nächsten zwei Wochen, ob ihr im Urlaub seid, ob ihr jetzt zu Hause seid, im Arbeiten seid, lest dieses Kapitel, verinnerlicht das Wort der Wahrheit hier, lasst es in euch wirken. Versucht doch mal, heiliger Vater, und die Gebetshaltung zu nehmen und betet doch mal diese Gebete, die Jesus hier betet. Die letzten zwei kannst du ja eins zu eins beten. Das erste, bete bitte nicht, oh Herr, lass mich groß rauskommen mit der Ehrlichkeit, die du hast. Da kannst du natürlich beten, Jesus, du sollst groß rauskommen in meinem Leben. Heute. Ich gehe jetzt gleich arbeiten. Es wird wieder stressig. Und da ist mein Chef und mein Kollege. Und puh, Jesus, du sollst groß rauskommen. Wie auch immer. Auch wenn es Leiden heißt. Auch wenn es Hass heißt. Auch wenn es Schwierigkeiten heißt. Deine Freude hast du in mich reingegeben. Du sollst groß rauskommen, nicht ich. Verherrliche du dich in mir und durch mich. Ich möchte mich dir zur Verfügung stellen. Das wäre doch ein Gebet mal für die nächsten, zwar nicht nur für die nächsten 2 Wochen, überhaupt fürs ganze Leben, aber manchmal lohnt es sich halt auch bewusst mal eine Zeit lang sich zu konzentrieren auf ein Gebet. Und dann die anderen beiden. Bewahre mich vor dem Bösen. Jesus, es gibt viel Böses in dieser Welt und ich bin versucht, Böses zu tun. Ich bin versucht zu lügen. Ich bin versucht, doch irgendwie krumme Dinge zu tun. Ich bin doch versucht, ungeduldig zu sein und zornig zu sein und zu schreien und was auch immer eben deine Herausforderungen sind. Bewahre mich davor und dann heilige mich. Hast du schon mal gebetet, heilige mich? Heilig, reinige, wir haben es vorher gesungen, reinige mich durch dein Feuer. Hast du das nur so dahergesungen oder hast du das so gemeint? Es ist ja mit Feuer jemanden reinigen, ist ein bisschen schmerzhaft auch manchmal. Ja, das ist also auch ein gefährliches Gebet. Aber es lohnt sich. Es lohnt sich. Und dazu lade ich dich ein, dass du, ja, diese Gebete mitnimmst für die nächste Woche, für die nächsten 2 Wochen, für dein ganzes Leben. Und nicht vergisst, dass Jesus ist, der hier für dich betet. Und ich möchte jetzt auch direkt diese Gebete mit uns beten und lade dich ein, das im Herzen mitzubeten. Ja, Jesus Christus, du bist der König aller Könige. Wir haben es schon gesungen. Gepriesen seist du, der Vater und der Sohn und der Heilige Geist von Ewigkeit zu Ewigkeit. Du sollst groß rauskommen in meinem Leben, auch wenn das oft nicht der Fall ist, aber du sollst es mehr und mehr. Und du sollst groß rauskommen in dieser Gemeinde. Mit allem, was wir tun und reden und planen und machen. Du sollst groß rauskommen, Jesus. Du sollst groß rauskommen in deiner gesamten Kirche. Und wir beten, dass sie eins ist, wie der Vater und der Sohn eins sind. Dass du uns eins machst, damit die Welt erkennt, dass du der Vater den Sohn gesandt hast. Wir beten, Jesus, dass du groß rauskommst auf der ganzen Welt und du wirst groß rauskommen. Deine Herrlichkeit wird eines Tages sichtbar sein für alle Menschen und jedes Knie wird sich beugen vor deiner Macht und Herrlichkeit, wenn die Sonne sich ganz offenbart. Aber lass uns jetzt schon Zeichen deiner Herrlichkeit sehen, in und durch uns, in unserem Alltag, in unseren Familien, auf unserer Arbeit, Herr. Verherrliche du dich und bewahre uns vor dem Bösen. Zeige uns überhaupt erstmal, wo das Böse lauert in unserem Herzen. Und dann hilf uns, es mit deiner Kraft zu besiegen. Und wir beten, dass du uns heiligst durch dein Wort. Denn dein Wort ist die Wahrheit. Schenk uns eine Liebe für dein Wort. Schenk uns, dass wir es gerne verinnerlichen. Schenk uns, dass wir uns gerne deinem Wort unterordnen. Schenk, dass wir dein Wort gerne singen, dass wir dein Wort gerne reden, dass wo auch immer wir sind, es unser Herz erfüllt und durchflutet, dass unser Reden reichlich ist von dir, Jesus. Lass das Wort Christi reichlich unter euch wohnen. Das wollen wir beten, Jesus Christus, in deinem Namen und dich loben und preisen dafür, dass du unser Hohepriester bist, der für uns betet. Jetzt wollen wir auch noch mit einem Lied unsere Lippen auftun und dich loben und ehren. Amen.